Einen wunderschönen Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner. Herzlich willkommen zum Medizintalk. Das Herz ist der Motor des Kreislaufs. Ein Hohlmuskel, der nicht viel größer als eine Faust ist. Er vollbringt im Laufe eines menschlichen Lebens wahre Wunder. Mit 70 bis 80 Schlägen befördert das Herz jede Minute ungefähr 6 Liter Blut durch die Adern und versorgt so den menschlichen Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen. Das sind, kurz mal nachgerechnet, 360 Liter pro Stunde, 8640 Liter pro Tag und das ein ganzes Leben lang ohne eine Ruhepause. Erst bei Funktionsstörungen kommt diese fantastische Leistung richtig ins Bewusstsein. Wie jeder andere Muskel kann auch das Herz ermüden oder durch Mangelversorgung Schaden erleiden und erkranken. Deshalb sprechen wir heute über das Thema. Es geht um koronare Herzerkrankungen und den Herzinfarkt. Mein Gast ist Professor Dr. Werner Mooshage. Er ist der Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein. Herr Dr. Mooshage, erklären Sie doch mal, um was handelt es sich bei koronaren Herzerkrankungen?
Die koronare Herzerkrankung ist eine Erkrankung der Koronararterien und das sind die Arterien, die das Herz mit Sauerstoff versorgen. Die meisten Leute wissen, dass es einen Herzinfarkt gibt. Das ist eines der Auswirkungen der koronaren Herzerkrankung. Aber die koronare Herzerkrankung ist viel mehr und die beginnt viel früher, lange vor dem Herzinfarkt. Das heißt, die koronare Herzerkrankung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich in den Herzkranzgefäßen Veränderungen bilden, dass sich da kleine Krusten bilden, dass sich da Fetteinlagerungen bilden, die, ja, wie gesagt, so kleine Plaques, so kleine Krusten bilden, die zunächst vom Patienten überhaupt nicht bemerkt werden. Das sind einfach kleine Veränderungen und es beginnt oft schon sehr früh. Also es bestimmt, unter bestimmten Bedingungen beginnt es schon im Kindesalter, aber spätestens so mit 30, 40 können sich solche Plaques dann bilden, die der Patient nicht merkt. Der fühlt sich völlig leistungsfähig, keine Bedeutung. Erst wenn diese Plaques enger werden, wenn sich Engstellen bilden und wenn die Gefäße mindestens um 3/4 verengt sind, das heißt, wenn 75% Verengung da ist, dann können sich unter stärkerer körperlicher Belastung Beschwerden ausbilden, die der Patient auch spürt. Er muss sie nicht spüren. Ein Zuckerkranker zum Beispiel kann sein, dass er die gar nicht spürt. Aber erst wenn mindestens 75% verengt sind, dann kann man überhaupt was spüren unter körperlicher Belastung. Wenn so ein Plaque, was aber auch vorkommt, mal plötzlich aufplatzt, dann kann selbst der kleine Plaque, also die kleine Veränderung dazu führen, dass sich Blutplättchen anlagern und dass sich das Gefäß dadurch komplett verschließt und dann entwickelt sich letztlich ein Herzinfarkt.
Also eine koronare Herzerkrankung ist eigentlich nichts anderes, als dass der Blutfluss verhindert wird bis zum Herz, oder?
Nee, eigentlich sogar schon die Stufe früher. Also Veränderungen in Herzkranzgefäßen, die zu kleinen Verengungen führen, werden auch schon unter koronare Herzerkrankung verstanden, weil eben das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, auch bei diesen kleinen Veränderungen schon möglich ist. Es muss der Blutfluss noch gar nicht behindert sein. Die Herzkranzgefäße sind deutlich größer angelegt, als man sie braucht. Das heißt, was da am Blut durchgeht, wird eigentlich gar nicht so benötigt. Wenn so ein Herzkranzgefäß sich verengt, auf 40, 50, 60, 70% verengt, dann reicht die Menge an Blut und an Sauerstoff, die da durchfließt, selbst unter maximaler Belastung. Selbst ein Marathonläufer wird in der Regel solche Verengungen nicht spüren, weil immer noch genug Blut und damit Sauerstoff durchgeht und das Herz völlig ausreichend versorgt wird. Erst wenn die Engstelle noch enger wird, dann kann man das spüren. Die koronare Herzerkrankung sind aber auch schon die Vorstufen dazu.
Und Sie haben es gesagt, ein Herzinfarkt ist dann, wenn dieses Plaque aufplatzt und dann praktisch dieses Gefäß komplett verschließt, oder?
Genau. Und dieser Plaque kann aufplatzen an einer Verengung, also an einer Stenose. Er kann aber auch aufplatzen, indem das nur ein ganz kleiner Plaque ist, der vielleicht 10-20% von dem Lumen einnimmt. Auch so ein Plaque kann aufplatzen. Das hängt im Wesentlichen von Entzündungsreaktionen an dem Plaque, an der Oberfläche des Plaques ab. Aber es hängt auch damit zusammen, wie der Plaque aufgebaut ist. Wenn der sehr fettreich ist, wenn da Entzündungszellen drin sind, dann ist oft der Druck in dem Plaque so groß, dass die kleine Kapsel, die da außen rum liegt, dass die aufplatzen kann. Und immer wenn Gewebe mit Blut in Berührung kommt, ohne diese Schutzhülle oben drüber, dann gerinnt das Blut an der Stelle und dann bilden sich da kleine Gerinnsel, die das Gefäß auch komplett verschließen können.
Das heißt also, dass Blutgerinnen ist ja eigentlich ein Schutzmechanismus des Körpers, dass dann praktisch der eigene Körper dafür sorgt, dass dann kein Blut mehr durchkommt.
Ja, leider, das ist genau die Situation. Aber Sie müssen auch bedenken, dass die Herzkranzgefäße ja vom Durchmesser her sehr klein sind. Wir reden von Gefäßen, die an den größten Stellen vielleicht mal 3,5-4 Millimeter sind und die meisten Herzkranzgefäße so in der Größenordnung 2-2,5 Millimeter. Das heißt, wenn da nur kleine Gerinnsel entstehen, können die das Gefäß schon verschließen.
Wie häufig kommt so etwas überhaupt vor? Kann man das mittlerweile vielleicht auch schon als eine Art Volkskrankheit bezeichnen?
Ja, also die Deutsche Herzstiftung veranstaltet ja diese Herzwoche mit Herz in Gefahr. Und die Deutsche Herzstiftung gibt als Daten heraus, dass ungefähr 6 Millionen der Deutschen so eine koronare Herzerkrankung aufweisen. Das sind Zahlen, die sind ja nicht so einfach nachzuvollziehen, weil viele von den Leuten, man kann die gar nicht als Patienten bezeichnen, tragen so eine koronare Herzerkrankung in sich und wissen das gar nicht und fallen dann irgendwann auf durch einen Herzinfarkt und so weiter. Das heißt, man muss das irgendwie hochrechnen. Man kann nicht sagen, der Patient hat eine, der Patient hat keine, oder bei Patienten geht es noch. Aber bei den allgemeinen Leuten, es tragen bestimmt viele diese Erkrankung in sich und wissen das gar nicht. Aber man spricht, wie gesagt, die Deutsche Herzstiftung spricht von ungefähr 6 Millionen Deutschen, die diese koronare Herzerkrankung in sich tragen. Und Sie wissen ja wahrscheinlich auch, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen Todesursache Nummer 1 sind in Industrienationen. Und da gehört die koronare Herzerkrankung ganz vorne mit dazu. Natürlich auch das Herzversagen, die Herzschwäche, die Herzklappenerkrankungen, alles, was da eine Rolle spielt. Aber die koronare Herzerkrankung ist die häufigste Ursache, die dann letztlich zum Herz-Kreislauf-Tod führt.
Ist das Thema in der Öffentlichkeit verankert? Beschäftigen sich die Menschen damit oder wird es weitestgehend noch verdrängt?
Nein, sie beschäftigen sich durchaus damit, allerdings meistens so ein bisschen spät. Also wenn man jemand betroffen ist, wenn jemand Beschwerden gekriegt hat, wenn jemand dann beim Hausarzt war und die Diagnose bekommen hat oder im Krankenhaus war und entsprechende Therapien bekommen hat mit Stents und so weiter, dann fangen die Leute oft an, sich damit zu beschäftigen, natürlich, weil das ist so ein Schuss vom Bug, ne? Das ist so ein Warnschuss oft, dass man denkt, oh Gott, jetzt geht es mir an die Substanz, jetzt geht es mir ans Herz, jetzt muss ich doch irgendwie versuchen, dagegen was zu tun. Das Problem, das hatte ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ist aber, dass die Entwicklung meist schon Jahre voraus erfolgt ist. Das heißt, die Probleme, die dann entstanden sind, das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs und da ist noch eine ganze Menge in den Herz-Kranz-Gefäßen schon seit vielen, vielen, vielen Jahren entstanden. Und eigentlich müsste man viel mehr die Prävention betonen. Das ist aber leider ein Feld, wo man ganz schlecht gegen ankommt. Prävention heißt ja oder würde bedeuten, dass man beim 30-Jährigen, beim 35-Jährigen, beim 40-Jährigen, der sich vollständig gesund fühlt, der spürt nichts, eventuell schon mit Untersuchungen, mit Punktescores guckt, wie hoch denn sein Risiko ist, mal eine koronare Herzerkrankung bzw. einen Herzinfarkt zu bekommen. Aber diese Zielgruppe, die erreichen sie praktisch nicht. Und im Gegensatz zu anderen Erkrankungen wie Darmerkrankungen, Darmkrebs oder auch gynäkologischer Krebs, Brustkrebs, gibt es keine Vorsorgeuntersuchungen bisher für die koronare Herzerkrankung. Das wird von den Kassen zwar im Einzelfall übernommen, wenn der Patient oder die Person von sich aus einen Arzt aufsucht, kann man selbstverständlich solche Untersuchungen machen, also Cholesterinwerte bestimmen, Zuckerwerte bestimmen, alles, was da so eine Rolle spielt. Aber es ist nicht so, dass es heißt, er kann einmal alle 5 Jahre zu so einer Untersuchung gehen, zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen, das von den Kassen auch entsprechend unterstützt wird, damit man einfach versucht, im Sinne von der Prävention die weitere Entwicklung der Erkrankung bis hin zum Herzinfarkt dann aufzuhalten.
Heißt also, da müsste man eigentlich 2 Punkte in Angriff nehmen. Einerseits mal die Politik, die da vielleicht ein bisschen Druck macht. Andererseits aber die Menschen selber, die von sich aus vielleicht auch mal sagen, okay, jetzt bin ich halt mal 30, jetzt gehe ich einfach mal zur Vorsorgeuntersuchung, oder?
Genauso. Genauso sind die 2 Punkte. Die Politik scheut sich natürlich vor den Kosten, ganz klar. Es gab vor vielen, vielen Jahren mal ein Programm der Politik, da sind 100 Millionen zur Verfügung gestellt worden für Prävention Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Rechnen Sie 100 Millionen mal um auf ungefähr 80 Millionen Deutsche, dann werden Sie feststellen, mit einem Euro pro Person werden Sie keine große Prävention betreiben können. Das stimmt nicht ganz, weil da natürlich auch Ältere dabei sind. Aber lassen Sie es 2-3 Euro bleiben, da ist nicht viel Prävention möglich damit. Und der zweite Punkt ist ganz klar der, dass die Zielgruppe, für die das sinnvoll ist, sich nicht angesprochen fühlt, weil sie sich ja gesund fühlt.
Wer ist denn die Zielgruppe?
Na, die Zielgruppe sind Patienten, die einerseits in der Familie solche Herzerkrankungen tragen, wo Eltern, Großeltern, vielleicht auch Geschwistern schon in frühen Jahren einen Herzinfarkt entwickelt haben. Die sind natürlich gefährdet. Und Personen, die die klassischen Risikofaktoren für solche Plaquebildungen in den Gefäßen mit sich tragen. Und diese Risikofaktoren, das ist einerseits ein hoher Blutdruck, das sind hohe Blutfette, insbesondere hohe Cholesterinwerte. Das ist der Blutzucker, also ein Diabetes, wenn der Blutzucker erhöht ist. Es sind die, wie ich schon gesagt habe, die Familiensituation, ob sich solche Erkrankungen in der Familie wiederfinden. Und es ist letztendlich das Rauchen. Und das Rauchen ist ein ganz wesentlicher Risikofaktor, wo tatsächlich im Moment auch von Seiten der Krankenkassen versucht wird, das Rauchen im jugendlichen Alter davor entsprechend zu warnen.
Über die einzelnen Risikofaktoren sprechen wir dann natürlich noch ausführlich. Generell mal die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Wer ist da mehr gefährdet?
Ja, zunächst mal, gerade im jüngeren Alter sind Männer deutlich stärker betroffen. Frauen sind zunächst mal durch die Hormone bis zum gewissen Grad geschützt. Nach der Menopause ist es allerdings so, dass die Frauen dann relativ stark aufholen. Gefährdet sind aber auch junge Frauen, insbesondere wenn sie rauchen und die Pille einnehmen. Da ist das Infarktrisiko erhöht, das weiß man. Und generell sind beide Gruppen noch betroffen, wenn sie sich, und das hat man auch in den letzten 10, 15 Jahren deutlich rausstellen können, wenn sie körperlich nicht fit sind, das heißt, wenn sie sich körperlich nicht entsprechend belasten.
Sprechen wir mal ein bisschen über die Symptome. Sie haben es vorhin gesagt, mitunter kann es vorkommen, dass man über Jahre hinweg gar nichts davon merkt, dass man an einer koronaren Herzerkrankung leidet. Was sind denn da so die ersten Symptome, wo man dann vielleicht ein bisschen hellhörig werden sollte?
Die typischen Symptome, und es gibt leider bei der koronaren Herzerkrankung wirklich alles. Es gibt den Patienten, der nie was merkt, es gibt der Patient, der sehr atypische Symptome hat und es gibt dann den Patienten, der so die klassischen klinischen Symptome hat. Und diese Symptome ist ein Druck im Brustbereich, also im Herzbereich, auf der linken Thoraxseite, der klassischerweise ausstrahlt in den linken Arm, er kann aber auch in den rechten Arm ausstrahlen und er kann in den Kiefer ausstrahlen, das heißt, das Ganze kann sich als Zahnschmerz letztlich manifestieren. Dieser Druck entsteht zunächst vor allem bei körperlicher Belastung. Ein Herz, was in Ruhe ist, braucht deutlich weniger Sauerstoff als ein Herz, was sich belastet. Das ist logisch. Wenn das Herz schneller schlägt, verbraucht es mehr Sauerstoff. Und wenn man sich anstrengt, verbraucht es also auch mehr Sauerstoff. Und deswegen treten diese Symptome zunächst auf unter körperlicher Belastung. Also klassisch, man steigt Treppen oder man kommt in die Kälte raus. Das ist auch eine Belastung, weil die Gefäße sich dann verengen. Dann bekommt man dieses Druckgefühl. Typischerweise, klassischerweise. Und dieses Druckgefühl hält dann 1-2 Minuten an, solange wie die Belastung noch anhält, beziehungsweise wenn man in Ruhe ist, noch 1-2 Minuten und dann verschwindet das Druckgefühl wieder. Das Druckgefühl kann auch verschwinden, wenn man so Nitrokapseln oder so Nitrospray verwendet, dann geht es oft ein bisschen schneller. Und diese drei Punkte, der klassische Druckschmerz, der unter Belastung auftritt, und in Ruhe bzw. unter Einfluss von Nitro wieder verschwindet. Das sind die klassischen Symptome, die typische Angina pectoris Symptomatik, wie sie bei einer koronaren Herzerkrankung, wenn Verengungen schon vorliegen, auftritt.
Gibt es auch noch andere Symptome?
Also diese Symptome müssen nicht so klassisch auftreten. Ich mache seit über 30 Jahren Kardiologie und ich habe auch beim Herzinfarkt eigentlich an Symptomen schon alles gesehen. Relativ häufig, gerade beim Herzinfarkt, ist noch ein Druckschmerz im Bauch zum Beispiel. Das sind die Patienten, die immer meinen, sie haben eine Magenschleimhautentzündung oder sie haben irgendwas mit dem Magen. Typischerweise werden solche Patienten dann auch auf Magen gespiegelt und haben trotzdem das Problem am Herz. Ich kenne aber auch Patienten, die beim Herzinfarkt lediglich Schmerzen zum Beispiel in der rechten Hand hatten oder die Schmerzen im Rücken haben, zwischen den Schulterblättern, auch möglicherweise nur diese Zahnschmerzen, nur diese Schmerzen im Kiefer. Es muss auch nicht unbedingt so ein Druckschmerz sein, es kann auch mehr so ein Brennen sein. Die Schmerzen sind insgesamt individuell extrem unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Patienten, die haben extreme Schmerzen beim Herzinfarkt beispielsweise. Und es gibt Patienten, die merken den kaum. Manche merken ihn auch gar nicht. Das sind klassischerweise die Diabetiker. Da sind die Nerven so geschädigt, dass das Schmerzempfinden einfach anders ist. Und die merken oft einen Herzinfarkt gar nicht, obwohl sie einen durchgemacht haben.
Welche Erfahrungen haben Sie da mit den Patienten gemacht, wenn sie solche Schmerzen haben? Wird es gleich dann auch so interpretiert, dass man in diese Richtung denkt, dass man sagt, oh, das könnte jetzt was mit dem Herzen sein, oder wird es vielleicht zum Teil auch unterschätzt?
Ja, es wird leider unterschätzt. Also einerseits die Schmerzen, wie ich sie geschildert habe, die unter Belastung auftreten. Meistens denkt man, ja, das kann schon wieder verschwinden oder das ist jetzt mal, das tue ich mal ein bisschen langsamer. Aber auch die Schmerzen, wenn es dann wirklich zum Herzinfarkt gekommen ist, also wenn ein Gefäß ganz verschlossen ist und die Schmerzen auch nicht mehr nachlassen. Das ist ja das Typische beim Herzinfarkt, dass die Beschwerden jetzt auf Dauer vorhanden sind. Und auch da ist es so, dass die Patienten, auch wenn das ein sehr heftiger Schmerz sein kann, nicht sein muss, aber sein kann, wollen viele Patienten oft nicht einen Arzt in Anspruch nehmen oder ins Krankenhaus gehen. Die legen sich dann erstmal teilweise ins Bett, nehmen eine Wärmeflasche, wollen erstmal warten, abwarten, ob es nicht von alleine vielleicht besser wird. Und das ist grundverkehrt. Also was Schlimmeres kann man gar nicht tun, weil in dem Moment, wo ein Gefäß verschlossen ist, fängt der Herzmuskel an abzusterben an der Stelle. Und man sagt immer, Zeit ist Muskel. In dem Fall, je früher man dieses Gefäß wieder aufmacht und man kann dieses Gefäß wieder öffnen im Krankenhaus, im Herzkatheterlabor, je früher man das wieder aufmacht, desto geringer ist der Ausmaß des Herzinfarktes und desto leichter kann man verhindern, dass ein großer Teil des Herzmuskels dann hinterher auf Dauer ausfällt.
Welche Möglichkeiten es da gibt der Behandlung, das werden wir natürlich heute auch noch ausführlich besprechen. Zunächst wollen wir so ein bisschen auf die Ursachen eingehen einer koronaren Herzerkrankung. Was sind denn da die typischen Ursachen? Sie haben schon Risiken genannt, aber was sind denn so die Ursachen?
Also die Risiken sind eigentlich nicht gleichzeitig die Ursachen. Die, wenn ein Bluthochdruck vorliegt, wenn eine Zuckerkrankheit vorliegt, wenn hohe Blutfette vorliegen, wenn in der Familie eine Herzkrankheit im Sinne einer koronaren Herzerkrankung da ist, wenn ein Bewegungsmangel vorliegt, oft sind die Patienten auch noch deutlich übergewichtig, man spricht dann vom metabolischen Syndrom, dann sind eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, dass sich an den Gefäßen solche Plaques bilden und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit entwickeln diese Patienten eine koronare Herzerkrankung.
Wie wahrscheinlich ist es denn, wenn man an einer koronaren Herzerkrankung leidet, dass man zwangsläufig auch einen Herzinfarkt bekommt?
Das muss nicht zusammenhängen. Insbesondere dann, wenn man anfängt, mit Medikamenten diese koronare Herzerkrankung zu behandeln, kann man auch im Großteil der Fälle verhindern, dass sich ein Herzinfarkt entwickelt. Und wie gesagt, es muss auch nicht jeder Patient mit einer koronaren Herzerkrankung dann wirklich einen Herzinfarkt bekommen. Das hängt davon ab, ab welchem Alter diese koronare Herzerkrankung entwickelt und ob er überhaupt noch das Alter erreicht, um dann vielleicht tatsächlich einen Herzinfarkt zu bekommen. Wenn ein Patient mit sehr jungen Jahren bei sehr ausgeprägtem Risikoprofil solche Plaques, so eine koronare Herzerkrankung schon bekommt, dann ist natürlich sein Risiko, dass er dann auch mal einen Herzinfarkt tatsächlich noch erlebt, sehr, sehr viel größer und das oft auch im jungen Alter. Also wir sehen hier im Klinikum Traunstein sehr häufig auffallend junge Patientinnen und Patienten mit akutem Herzinfarkt, die vorher auch überhaupt nichts gemerkt haben. Also es ist ja nicht so, dass jeder Patient erst Engstellen bekommt und sich dann erst den Herzinfarkt bildet, sondern wie ich vorhin schon gesagt habe, auch ein kleiner Plack, den der Patient nicht merkt, kann zum Herzinfarkt führen. Das heißt, mindestens 50% aller Patienten, die einen Herzinfarkt bekommen, haben vorher überhaupt keine Beschwerden gehabt und können zum Teil auch sehr jung sein.
Wobei man vorstellen kann, dass da die Überraschung bei vielen Patienten erstmal sehr groß ist, gerade bei den jungen Patienten, weil Herzinfarkt, Herzerkrankungen, das wird ja im Allgemeinen eigentlich als typische Erkrankung des Alters gesehen, oder?
Genau so. Und die Jungen machen dann auch genau den gleichen Fehler, wie wir es vorhin gesagt haben. Die können dann immer noch nicht glauben, dass jetzt mit dem Herz was nicht in Ordnung ist und denken, sie haben sich verkältet oder sie haben einen Infekt vielleicht von den Atemwegen. Und dann warten sie ja zum Teil erstmal hin. Und das hat oft halt fatale Folgen.
Dankeschön erst einmal dem Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Werner Mooshage. Wir machen jetzt eine kurze Pause, dann geht es auch schon weiter mit dem Medizintalk und dann sprechen wir unter anderem auch über die verschiedenen Behandlungsmethoden bei koronaren Herzerkrankungen. Das Herz ist ein Hohlmuskel und mit seiner lebenslangen dauerhaften Pumpleistung der Kreislaufmotor. Von der Kraft der Muskeln des Herzens hängt es ab, wie effektiv das Herz-Kreislauf-System arbeitet und wie gut es sich an körperliche Belastungen anpassen kann. Deshalb sprechen wir im heutigen Medizintalk über das Herz. Konkret geht es um die koronare Herzkrankheit und den Herzinfarkt. Mein Gast ist der Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Werner Mooshage. Herr Dr. Mooshage, jetzt haben wir schon viel über die Ursachen, über die Risiken der koronaren Herzkrankheit gehört. Was kann man denn zur Vorbeugung tun?
Also nicht nur bei der Vorbeugung, sondern auch hinterher bei der Nachsorge von Patienten, die jetzt irgendwie behandelt worden sind, spielt die entscheidende Rolle, dass man diese Risikofaktoren so weit wie möglich reduziert. Das heißt, man muss einen hohen Blutdruck heute einstellen. Die Werte haben sich da ja ganz dramatisch geändert. Man sagt heute, ein normaler Blutdruck ist 120 zu 80, vielleicht noch bis zum oberen Wert 130. Alles, was über 140 ist, ist ein erhöhter Blutdruck und der gehört gerade bei solchen Patienten, wo ein Risiko für eine koronare Herzerkrankung besteht, gehört der behandelt. Mit den Blutfetten ist es ähnlich, wobei es da unterschiedliche Abstufungen für die Zielwerte gibt. Je nachdem, ob noch mehr Risikofaktoren vorliegen, ob der Patient schon mal einen Herzinfarkt gehabt hat oder einen Stent bekommen hat, je nachdem sind andere Zielwerte maßgeblich. Mit der Zuckerkrankheit weiß man grundsätzlich, dass alle Komplikationen, die bei der Zuckererkrankung auftreten, und das sind jetzt keinesfalls nur der Herzinfarkt, das ist ja auch ein Nierenversagen oder beziehungsweise sind da alle Gefäße betroffen, an den Augen, an den Beinen, können alle großen und kleinen Gefäße betroffen sein. Auch da weiß man, dass man so einen erhöhten Blutzucker ordentlich einstellen muss, sei es mit Medikamenten oder auch mit Insulin. Und was immer eine ganz wesentliche Rolle bei allen Behandlungen spielt, ist der Bewegungsmangel, der entsprechend beseitigt werden muss. Die Empfehlungen lauten heute mindestens 5-mal die Woche, mindestens 30 Minuten ein Ausdauertraining machen. Nicht in dem Sinn, dass man jetzt gleich Marathon laufen muss, sondern es kann auch sein, wenn man es lange Zeit nicht gewohnt war, dass man einfach mal eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, aber regelmäßig spazieren geht, dass man ein bisschen schneller spazieren geht, dass man vielleicht Rad fährt, dass man schwimmt. Also alles, was so als Ausdauertraining sinnvoll ist, sollte man unbedingt machen. Das unterstützt einerseits oder verhindert einerseits das Risiko für einen Herzinfarkt und spielt eine ganz wesentliche Rolle, auch diese Risikofaktoren besser einzustellen. Sie brauchen wesentlich weniger Medikamente, um einen Hochdruck zu behandeln, wenn sie das Übergewicht reduzieren, indem sie sich regelmäßig bewegen. Das ist ganz klar und ist ganz klar belegt. Aber so eine Lebensstiländerung, und davon sprechen wir ja im Moment, ist so das Schwierigste überhaupt, was jemand umsetzen muss. Und mir geht es ja auch so, wenn man den ganzen Tag arbeitet und abends nach Hause kommt, dann ist man erstmal platt und hat nicht gleich Lust, jetzt nochmal die Laufschuhe anzuziehen und vielleicht ein bisschen joggen zu gehen. Und dann wird man immer fauler und dann geht das so weiter. Das ist der klassische Verlauf.
Heißt also, Ausrede gibt es also keine. Sie haben es gesagt, eine halbe Stunde spazieren gehen, das kann eigentlich fast jeder machen, das können auch ältere Menschen machen. Also man muss jetzt da nicht, wie Sie gesagt haben, am Abend nach der Arbeit nur auf den Berg rauf oder jetzt da mal 50 Kilometer mit dem Rad fahren, sondern einfach diese regelmäßige Bewegung, dieser regelmäßige Sport, dass man einfach nicht stillsteht.
Genau so. Und wenn man dann das Gefühl hat, es ist überhaupt nicht anstrengend, dann kann man das ja auch steigern. Aber das Unsinnigste ist, einmal im Monat mit Vollgas irgendwie sich sportlich zu betätigen, das bringt gar nichts. Das Gleichmäßige ist es, das Ausdauernde ist es, die langsame Steigerung ist es, ganz klar.
Welche Rolle spielt die Ernährung? Ich habe gelesen, dass gerade in mediterranen Ländern die Menschen weniger Herzerkrankungen haben, weil sich die offenbar mit Fisch etc. viel gesünder ernähren als wir?
Es spricht viel dafür, dass es tatsächlich so ist. Also die mediterrane Ernährung wird empfohlen als Vorbeugung, als Prävention, aber auch bei Patienten, wie gesagt, die so eine koronare Herzerkrankung schon entwickelt haben. Und wahrscheinlich ist es auch so. Nur die Ernährung ist was ganz Schwieriges. Sie können die kaum überprüfen und Sie können das auch nicht in große Studien fassen. Und wie gesagt, es spricht viel dafür und ich glaube auch, dass man das heute empfehlen kann. Aber man ist bei ganz anderen Erkrankungen mit der Ernährung schon so oft, ich sag mal, auf die Schnauze gefallen, dass man sehr vorsichtig sein muss. Aber es spricht dafür, dass die mediterrane Ernährung was Günstiges ist.
Wobei es ja kein Geheimnis ist, wenn man jeden Tag einen Schweinsbraten mit Knödel isst, dass es sich nicht positiv auf die Gesundheit auswirkt, kann ich mir vorstellen. Also Sie haben es ja schon angesprochen, das Thema Übergewicht. Ohne Übergewicht ist das Risiko einer Herzerkrankung deutlich geringer. Stichwort Nikotin und Alkohol. Ich kann mir vorstellen, da warnen Sie davor, oder?
Nee, das kann man so nicht direkt sagen. Nikotin ganz klar. Nikotin muss weg. Allein der Verzicht auf Nikotin reduziert das Risiko für einen Herzinfarkt ganz erheblich. Also selbst der Raucher, der aufhört, hat ab dem Zeitpunkt, wo er aufhört, ein deutlich niedriges Risiko für einen Herzinfarkt, auch wenn sich das dann erst im Laufe der nächsten Jahre tatsächlich normalisiert und dem dann gleichkommt, der nicht geraucht hat bisher. Mit Alkohol ist es ein bisschen anders. Alkohol ist für die Herzkranzgefäße und für die Gefäße überhaupt wahrscheinlich eher günstig. Sie kennen die Diskussion vielleicht um den Rotwein. Ob das dann wirklich der Rotwein ist und ob das der teure Rotwein sein muss, ist mehr als strittig. Möglicherweise ist es nur der Alkohol alleine. Aber der muss natürlich auch in Maßen getrunken sein. Das heißt, ein Glas Rotwein am Abend hat wahrscheinlich einen positiven Effekt. Ob das sich auf Bier auch übertragen lässt und vor allem auf größere Mengen, das ist sehr fraglich. Und größere Mengen Alkohol schädigen ohne Zweifel andere Organe, wie zum Beispiel die Leber. Frauen sollten mit Alkohol ein bisschen vorsichtiger sein als Männer, das weiß man auch. Die empfohlene Tagesmenge ist da niedriger als bei Männern. Aber grundsätzlich vor Alkohol zu warnen im Rahmen der koronaren Herzerkrankung ist sicher nicht richtig.
Wobei natürlich auch bei Alkohol der Spruch gilt, je nachdem, wie viel man davon trinkt, ist es gesund oder ungesund. Wie gefährlich ist Stress auch? Man hört ja immer wieder Menschen, die täglich 12, 13, 14 Stunden in der Arbeit sind, da den ganzen Tag dahin powern, sind besonders gefährdet. Ist das richtig so?
Ja, auch dafür gibt es Daten. Wobei man sagen muss, es gibt ja offensichtlich sowas wie den Eustress, also wo man das Gefühl hat, es tut einem gut, man macht es gerne, und den Distress, der belastend ist, wo man das Gefühl hat, man ist eigentlich überfordert. Und der Stress, vor allem der Distress, führt dazu, dass der Blutdruck ansteigt, dass die Entzündungswerte im Körper ansteigen können, auch die Blutzuckerwerte teilweise. Das geht ja letztlich über eine Alarmsituation im Körper, wo Hormone freigesetzt werden, die früher dazu gedient haben, dass man jetzt auf Entdeckung geht oder flieht bei so einem Stress. Und diese Hormone führen wahrscheinlich mit zu einer Schädigung. Letztlich wieder über die Risikofaktoren, aber der Stress als solche spielt wahrscheinlich auch alleine eine Rolle, insbesondere dann für die Entwicklung des akuten Herzinfarktes.
Sie haben jetzt vorhin die persönlichen Lebensumstände, die Lebensgewohnheiten angesprochen. Wie reagieren denn die Patienten darauf, wenn Sie zu ihnen kommen und sagen, passen Sie auf, Sie sind gefährdet, Sie gehören zu diesen Risikogruppen, Sie müssen jetzt Ihre Lebensangewohnheiten ändern? Sind die gleich hurra-schreiend dabei, oder wie schwierig ist es, die Menschen davon zu überzeugen?
Also teilweise ein Verständnis dafür ist durchaus da. Natürlich, wenn die Patienten zu uns kommen, war ja irgendein gravierendes Ereignis schon da. Entweder haben wir Patienten einen Stent bekommen oder haben einen Herzinfarkt gehabt. Und die Patienten, die sind erstmal aufnahmefähig für solche Verbesserungen. Wie das dann, zumindest die allermeisten. Wie das dann im weiteren Verlauf ausschaut, das sehen wir nicht mehr. Das sehen dann eher die Hausärzte oder die Fachärzte, die Patienten nachbetreuen. Ein Teil der Patienten sehe ich aber schon auch. Und da ist es oft natürlich eher erschreckend und enttäuschend, weil diese anfängliche Euphorie, die ausgelöst worden ist durch den Schreck, die lässt dann oft wieder nach. weil natürlich eine Lebensstiländerung so das Allerschwierigste ist, was man sich nur vorstellen kann. Also da gehört richtig Energie dazu. Rauchen aufhören, ja, das geht vielleicht noch, aber dann mehr Bewegung, gleichmäßig Bewegung und Gewicht abzunehmen, da wird es schwierig. Und die meisten Patienten setzen dann halt auf die Medikamente. Die sagen, das wird schon helfen. Die Medikamente helfen schon auch, aber es wäre sehr, sehr sinnvoller, sehr viel sinnvoller, den Lebensstil grundsätzlich zu ändern. Aber das ist schwierig.
Stichwort Schock. Ich kann mir vorstellen, den größten Schock haben die erlitten, die dann wirklich an einem Herzinfarkt erkrankt sind. Wie sieht es mit denen aus, wenn die dann operiert worden sind, wenn die dann behandelt worden sind? Wie ist da die Quote? Haben wir da Zahlen, dass man sagt, so und so viel verhalten sich dann auch entsprechend?
Also die Zahlen kenne ich nicht. Die Patienten nach Herzinfarkt gehen aber im großen Umfang anschließend auf eine Rehabilitation. Und auf der Rehabilitation, auf die Reha, da werden ihnen solche notwendigen Änderungen schon nochmal sehr, sehr nahe gebracht. Das heißt, sie werden eigentlich intensiv geschult, worauf sie achten müssen, was wichtig ist in der Lebensstiländerung, wie sie das Ganze auch umsetzen können. Sie werden vorsichtig an Sport wieder rangeführt unter ärztlicher Betreuung. Und da sind die Ergebnisse, denke ich, sehr, sehr, sehr positiv. Aber das Problem ist dann das Langfristige hinterher. Wissen Sie, beim Infarkt, man erschrickt erst unheimlich und dann ist man bereit, alles zu tun. Und wenn man merkt, nach 3, 4, 5, 10 Jahren, eigentlich ist nichts weiter passiert, dann lässt man natürlich irgendwann wieder nach. Die wenigsten sind dann noch so intensiv bemüht und so verunsichert, dass ich sage, ich muss unbedingt jetzt mein Leben weiter ändern und muss das so aufrechterhalten. Da kippt es dann oft und dann ist es wieder so der Schlendrian wie vorher und dann geht es irgendwie so weiter.
Wie groß ist denn das Risiko, dass ich nach einem Herzinfarkt erneut mit diesem Problem konfrontiert werde? Gibt es da irgendwelche Erhebungen, dass man sagt, Herzinfarkt 80-prozentiges Risiko, dass man das Problem nochmal bekommt?
Das kann man so nicht sagen. Das hängt davon tatsächlich ab, wie weit es gelingt, die Risikofaktoren zu reduzieren. Und da spielen natürlich neben der Änderung der Lebenssituation Medikamente eine ganz wesentliche Rolle. Statine, die Cholesterinwerte absenken in Zielbereiche. Der Zielbereich nach dem Herzinfarkt ist heute bei schlechtes Cholesterin unter 70. Wenn man das darunter senken kann, wenn man den Blutdruck einstellen kann, wenn man den Diabetes ordentlich behandelt, der Langzeitblutzuckerwert in einem vernünftigen Rahmen bleibt, dann ist das Risiko, einen zweiten Herzinfarkt zu kriegen, nicht sehr groß. Wenn das alles nicht gelingt, dann können Sie darauf wetten, dass in den nächsten 1, 2, 3 Jahren der nächste Herzinfarkt vor der Türe steht.
Sprechen wir mal ein bisschen über das Thema Behandlung. Natürlich ganz wichtig, wenn es wirklich mal passiert ist, wenn man diese Probleme hat. Wie sieht denn die Therapie aus, wenn ich jetzt zu Ihnen komme?
Es kommt darauf an, aus welchem Grund Sie zu mir kommen. Wenn Sie kommen mit einer stabilen Angina pectoris Symptomatik, so wie ich die vorhin geschildert habe, wenn Sie also diesen Druckschmerz auf der Brust haben, der unter Belastung zunimmt und dann wieder verschwindet, dann wird man zunächst mal einen medikamentösen Therapieversuch machen. Das heißt, man wird dem Patienten Aspirin verschreiben. Aspirin ist ein Hemmer der Blutplättchen, das heißt, die verkleben nicht so leicht und allein dadurch wird das Risiko für einen Infarkt deutlich gemindert. Außerdem wird man mit Medikamenten rangehen, die den Blutdruck absenken im normalen Bereich, beziehungsweise den Sauerstoffverbrauch am Herz reduzieren helfen. Das sind beispielsweise Beta-Blocker. Ich denke, das ist eine bekannte Medikamentengruppe. ACE-Hämmer können eine Rolle spielen, insbesondere bei der Blutdrucksenkung. Und wenn die Blutfette, die Cholesterinwerte erhöht sind, dann wird man zusätzlich ein Statin verordnen, was die Cholesterinwerte deutlich absenken kann. Wobei der Zielwert bei der Gruppe mit der stabilen Angina, je nachdem, ob noch andere Risikofaktoren vorhanden sind oder nicht, für das schlechte Cholesterin entweder unter 160 oder unter 130 liegt.
Wenn Sie jetzt feststellen, medikamentös lässt sich da nichts mehr machen, wir müssen operieren, welche Möglichkeiten haben Sie hier?
Operieren klingt so dramatisch. Also der nächste Schritt wäre zunächst im Katheterlabor die Herzkranzgefäße mit Kontrastmittel darstellen. Das Ganze nennt sich Herzkatheter. Das klingt sehr viel schlimmer, als es ist. Das sind letztlich ganz dünne, kleine Schläuchlein, wo die vorne und hinten offen sind und wo man Kontrastmittel durchspritzen kann und damit die Herzkranzgefäße sich angucken kann. Dann sieht man genau, an welchen Herzkranzgefäßen Engstellen vorhanden sind und wo diese Engstellen sind und wie schlimm diese Engstellen sind. Wenn wesentliche Engstellen vorhanden sind, also Engstellen über 75%, dann kann man diese Engstellen aufdehnen. Das macht man seit 1977, kann man einen Ballon reinschieben und diese Engstelle aufdehnen. Sehr viel besser ist es, und das ist heute eigentlich Standard, dass man nicht nur einen Ballon nimmt, sondern dass auf dem Ballon ein Stent montiert ist. Das sind so kleine Drahtgeflechte. Und dann bringt man mit dem Ballon den Stent an die Stelle, wo die Verengung ist, bläst den Ballon auf. Der Stent presst sich in die Gefäßwand, presst damit das Material, was da drin ist, auch zur Seite. Und dann wird der Ballon wieder entfernt und der Stent bleibt vor Ort. Und damit ist diese Engstelle entfernt. Und das kann man machen bei 1, 2, 3, 4, auch bei mehreren Engstellen. Und dann sind die Beschwerden des Patienten auch verschwunden.
Das ist das Klassische. Und das ist auch eine dauerhafte Lösung. Heißt also, da, wo dieser Stent drinnen ist, da wird es keine neue Engstelle geben, oder?
Die Stents sind heute mit Medikamenten beschichtet und diese Medikamente verhindern, dass sich eine wesentliche Wiederverengung an dem Stent ausbildet. Man muss sich das so vorstellen, ein Stent, der in die Gefäßwand gepresst wird, der verletzt die Gefäßwand. Und jedes Gewebe im Körper reagiert auf eine Verletzung mit der Narbenbildung. Und das war früher bei den einfachen Stahlstents, die keine Medikamentenbeschichtung drauf hatten, durchaus ein Problem. Sie können sich vorstellen, ein Gefäß, was einen Durchmesser hat von 3 mm, jetzt bildet sich an jeder Seite 1 mm Narbe, dann ist dieses Gefäß wieder verengt. Das ist ein ganz anderer Prozess als die ursprüngliche Entstehung der Verengung. Da spielen also Fette, die da eingelagert werden, und Entzündungszellen spielen da keine Rolle, sondern es ist eine echte Narbenbildung. Diese Narbenbildung ist aber nach einem halben Jahr abgeschlossen. Das heißt, entweder ist der Stent nach einem halben Jahr wieder verengt oder er ist Teil der Gefäßwand geworden, es ist ein Gewebe eingewachsen und dann passiert mit dem Stent nichts mehr. Durch die neueren Stents, die diese Medikamentenbeschichtung tragen, ist dieses Risiko der Narbenbildung extrem reduziert worden. Wir sehen heute mit diesen neuen Stenten nur noch ganz selten eine Wiederverengung des Stents. Auch die medikamentenbeschichteten Stents sind nach spätestens einem halben, dreiviertel Jahr komplett eingewachsen und dann passiert an diesen Stellen nichts mehr.
Welche weiteren Möglichkeiten gibt es im Zusammenhang mit Herzinfarkt, mit Herzerkrankungen? Hört man auch immer wieder das Thema Bypass-Operationen. Was ist das genau?
Man hat im Herz 3 Herzkranzgefäße. Die versorgen das Herz mit Blut und mit Sauerstoff. Wenn alle 3 Herzkranzgefäßen an einer oder mehreren Stellen verengt sind, dann ist es oft für Stents zu aufwendig und zu mühevoll. Wenn Sie da 5, 6, 7, 8 Verengungen aufdehnen müssen, die zum Teil noch an so Aufdehnungsstellen liegen, dann kommt ein Stent nicht mehr in Frage. Dann ist die beste Möglichkeit, da Bypässe draufzusetzen. Das heißt, Umleitungen, um diese Engstellen zu legen, sodass das Blut aus der großen Schlagader an diesen Engstellen vorbei die Herzkranzgefäße versorgen kann. Das Ganze nennt sich Bypass-Operation, wobei man heute bevorzugt, diese Bypässe nicht als Venen aus dem Bein zu entnehmen, wie man das früher klassischerweise gemacht hat, sondern man versucht heute arterielle Gefäße zu nehmen. Und da bieten sich die Brustwandarterien an, die direkt am Herz vorbeilaufen. Das heißt, die werden einfach umgeleitet und auf die verengten Herzkranzgefäße aufgenäht, sodass die Herzkranzgefäße mit Blut und Sauerstoff versorgt werden können.
Wie oft kommt es denn dann wirklich vor, dass eine Operation notwendig ist? Geht es in den meisten Fällen noch mit Medikamenten oder überwiegen dann doch die Operationen?
Nein, die allermeisten Patienten werden mit Medikamenten behandelt. Da, wo es nicht geht, die bekommen einen Stent und der geringste Teil wird heute zur Operation geschickt. Das war früher in den 70er, 80er Jahren war das mal ganz anders, aber die Katheteruntersuchung mit den Möglichkeiten der Stents, der Drähte, die da verwendet werden, haben sich deutlich verbessert und die allermeisten Patienten können, wenn es notwendig ist, mit einem Stent versorgt werden und die wenigsten Patienten werden zur Bypass-Operation geschickt. Das hängt natürlich auch davon ab, wie frühzeitig ein Patient letztlich kommt. Wenn der Patient schon sehr spät kommt, wenn die Gefäße total verkalkt sind, wenn da alles voll Engstellen sind, dann geht der Stent halt nicht mehr und dann geht nur noch die Bypass-Operation. Wenn er früher kommt und es ist eine, zwei, drei Verengungen, dann kann man die ganz prima mit dem Stent behandeln in der Regel.
Momentan finden ja wieder bundesweit die sogenannten Herzwochen statt. Deswegen machen wir ja auch diese Sendung. Das ist ja auch der Anlass dafür. Erklären Sie doch zum Abschluss dieser Sendung nochmal ganz kurz, um was handelt es sich bei diesen Herzwochen? Was bezweckt man damit?
Ja, man will die Bevölkerung aufmerksam machen auf typische Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dahinter steckt die Deutsche Herzstiftung. Das ist ein gemeinnütziger Verein, dem sich übrigens durchaus lohnt beizutreten bei einer relativ geringen Jahresgebühr, wo auch entsprechende Leistungen dann erbracht werden. Das heißt, man bekommt regelmäßig diese Broschüren, man kann Anfragen stellen, man erhält Experten, die Fragen beantworten am Telefon oder auch schriftlich. Die Herzstiftung steckt dahinter und die möchte, wie gesagt, die Bevölkerung aufmerksam machen auf solche wichtigen Herz- und Kreislauferkrankungen, die möglicherweise in der Bevölkerung doch nicht so bekannt sind, beziehungsweise wo die Ursachen nicht so bekannt sind. Und das ist ja genau auch der Grund, warum wir das Interview hier machen.
Dankeschön dem Chefarzt der Kardiologie am Klinikum Traunstein, Professor Dr. Werner Mooshage. Das Thema heute im Medizintalk, die koronare Herzkrankheit und der Herzinfarkt. Falls Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, dann klicken Sie einfach auf die Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Da können Sie die komplette Sendung runterladen. Das war's von mir. Ihnen noch einen schönen Abend.